Gut.
Viertel nach, fangen wir an.
Dann begrüße ich euch nochmal offiziell, Teil der Maschinen. Letzten Mittwoch, ihr erinnert euch, letzte Folie, wir brauchen Blöcke. Wir brauchen Blöcke im Speicher, wo wir Platz haben, wo wir unsere ausgewählten Schnipsel der Reihe nach hintereinander kleben können, am Ende ein Rett dran bauen, dass wir für so einen Basic-Block eine Sequenz von Instruktionen im Speicher stehen haben. Jo, Problem war, ne, wie viel Platz brauchen wir denn jetzt für diesen Codeblock? Erstens wissen wir nicht so genau, wie viele Schnipsel untereinander kommen. Das hängt von dem ab, was wir da kompilieren. Vielleicht ist das, was wir da kompilieren, kurz, vielleicht ist es lang. Vielleicht kann der Compiler, der Just-in-Time-Compiler, aus dem Bereich noch viele Schnipselchen, Teilschnipsel rausschmeißen. Aus Optimierungsgründen, dann wird es ein bisschen kürzer, oder aus irgendwelchen Gründen lässt sich das schlecht optimieren, dann wird es ein bisschen länger. Weiß man nicht so genau. Nächstes Problem war, wir kriegen immer wieder neue Blöcke. Das sieht natürlich, sagen wir mal, wenn wir einen Just-in-Time-Compiler haben für ein zum Beispiel Java-Programm, sieht das ganz anders aus. Das Java-Programm, das wird einmal gestartet, und wenn es gestartet ist, dann kompilieren wir es einmal, und wenn wir es haben, dann haben wir es halt. Und da kommt in dem Sinne nichts mehr Neues hinzu, beziehungsweise einmal kommt es hinzu, bis alles da ist, und dann war es das. Bei Java fliegt nie wieder was raus, standardmäßig, weil, ne, warum soll man da Code invalidieren? Der Code, den wir mal geschrieben haben, ist und bleibt richtig. Bei einer normalen virtuellen Maschine im Sinne von, sagen wir mal, PC oder so, sieht das ganz anders aus. Da fliegt ständig Code wieder raus. Ne, könnt ihr euch vorstellen, ihr tippt in eurer Shell ein Kommando ein, dann wird das Kommando ausgeführt. Sprich, es muss mal kompiliert werden, soll heißen, es kommen Blöcke neu dazu. Dann terminiert euer Programmchen, was ihr gerade gestartet habt. Ja, dann kann man, man muss nicht, aber man kann die alten Blöcke dann natürlich wieder weghauen. Spätestens dann, wenn der Code-Cache voll ist, dann muss man mal entrümpeln. Mindestens dann muss altes Zeugs wieder rausfliegen. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wir haben gesagt, jeden Block immer schnell kompilieren heißt, man muss natürlich auch schnell Platz zum Kompilieren haben und umgekehrt natürlich auch schnell wieder Platz freigeben können. Das muss sofort passieren, nicht erst eine halbe Stunde drüber nachdenken, wo jetzt ein bisschen Platz ist. Jo, da gibt es jetzt mal eine Handvoll verschiedene Varianten, wie man das tun könnte. Einfachste Variante, ich sage, ich habe ganz genau einen großen Puffer. Riesengroßen Puffer. Und den fülle ich einfach von oben nach unten, von vorne nach hinten, wie auch immer man das sieht. Ne, immer wenn ich ein neues Stückchen kompiliere, schreibe ich es dahinter. Kompiliere ich noch was, schreibe ich es dahinter, kompiliere ich was, schreibe ich dahinter. Wenn ich was freigebe, das funktioniert nicht so wirklich, ne, weil in der Mitte was rausschneiden, in dem Sinne kann ich nicht. Beziehungsweise, wenn ich da jetzt wieder versuche, was rauszuschneiden, ja, dann habe ich wieder eine komplizierte Pufferverwaltung, die erstmal suchen muss, wo dann ein freier Block ist. Das will ich ja gerade vermeiden. Also Idee, wir kleben unsere Blöcke einfach hintereinander und wenn wir was invalidieren, dann markieren wir es als invalid, aber lassen es im Prinzip im Puffer drinstehen. Also wächst der Puffer, wächst und wächst und wächst und wächst, bis er irgendwann voll ist. Woher wissen wir, dass er voll ist? Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach. Vielleicht haben wir noch 100 Byte frei, aber vielleicht reicht es nicht für den Block, den wir kompilieren wollen. Woher weiß ich, ob das reicht oder nicht? Naja, und da könnte man... Ja. Da könnte man dann das Wissen nutzen, dass ja ein Block nicht mehr als eine bestimmte Größe lang sein kann. Wenn ich, sagen wir mal, 4 Kilobyte am Stück kompiliere, das kann ich vorher abschätzen, da kommt vielleicht maximal 32 Kilobyte Code bei raus. Und dann sage ich, wenn ein maximal großer Block, den ich jetzt kompilieren möchte, wenn der nicht reinpasst, dann sage ich, mein Cache ist komplett voll. Da wäre vielleicht noch Platz, aber reicht möglicherweise nicht.
Erstens ist das voll zu betrachten, wie ich keinen mehr reinkriege. Also wenn ich gerade am Kompilieren bin und feststelle, ob es der Platz ist, aus.
Kannst du machen, lohnt aber in dem Sinne nicht. Ich sag mal, der Puffer hier ist wirklich groß. Der ist im Sinne groß von ein halbes Gigabyte oder so. Wenn jetzt die unteren 32K nicht mehr voll werden, ne, das lohnt nicht. Also hast natürlich recht, man könnte anfangen zu kompilieren, aber dann müsstest du natürlich bei jedem Byte, was du da reinschreibst, immer noch gucken, habe ich noch Platz zum Schreiben? Kostet wieder Zeit. Und da sagt man lieber, ach komm, dann vergiss die letzten paar Bytes, egal. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt, wenn kein Platz mehr ist? Ja, und die einzige Idee, die da existiert, heißt, schmeiß einfach alles weg. Ja, kann man sich erstmal überlegen, was bedeutet das? Also ich fange an, meine virtuelle Maschine läuft los und ich kompiliere ein bisschen. In der Mitte fliegt was raus, ich kompiliere, da fliegt noch was raus, ich kompiliere. Kein Platz mehr. Ja, dann habe ich einen bis dahin einigermaßen zerfreddelten Cache. Hier und da steht noch was drin, aber in der Mitte steht auch alles mögliche Zeugs, was schon invalidiert ist. Dann schmeiße ich alles weg und fange dann neu das Kompilieren an. Das ist der Vorteil. Ne? Wir brauchen keine Buchhaltung, soll heißen, das geht blitzartig. Ne? Wenn ich einfach Platz brauche zum Kompilieren, dann nehme ich meinen Pointer, bis dahin habe ich letztes Mal kompiliert. Und dann schreibe ich einfach von da ab in meinen Cache und dann Byte reinschreiben. Dann habe ich einen neuen Pointer und das ist auch gleich der, den ich beim nächsten Mal schreiben benutzen kann. Und wenn der größer ist als irgendwas, schmeiße ich alles weg und fange von vorne an. Ja, malloc und free, top. Free kostet mich gar nichts, ne? Ich mache nämlich nichts. Malloc ist billig, weil ich suche nichts, sondern ich nehme den Pointer, den ich schon habe. Ja, Nachteil, ich kompiliere immer mal neu. Jetzt mal die Überlegung, was ist denn das jetzt mit dem neu? Ist das jetzt, was kostet mich das? Ja, ein bisschen Brainstorming. Also kosten tut mich sicherlich das hier was. Ne? Ich schmeiß kompilierte Blöcke weg, die ich ja schon mal kompiliert habe und vielleicht auch noch brauche. Aber ich habe einen Vorteil auch mit davon.
Das muss ja gar nicht feststellen, wann ich Code invalidieren müsste. Achso, nee, das stimmt, das muss ich trotzdem, weil ich weiß nicht, wann das hier.
Das feststellen muss ich trotzdem noch. Okay. Das ist eine andere Geschichte, da kommen wir später noch drauf. Wäre eine Idee, ja, im Sinne von Java Virtual Machine Hotspot Technologie oder so. Wenn ich das erste Mal durchlaufe, dann denke ich mal drüber nach und rotz irgendwelchen schlechten Code raus. Wenn ich das zweite, dritte, fünfte Mal ausführe, dann denke ich vielleicht mal genauer drüber nach. Ja, ne, so nach dem Motto, wenn der Code länger drin im Cache bleibt, dann scheint er ja irgendwie wichtig zu sein. Dann kann man auch mal nachdenken drüber, ja. Verkettung der Blöcke, die machen wir eh. Aber das geht schon in die richtige Richtung. Ein wichtiger Punkt ist, wenn mein Cache nur so bruchhaftweise gefüllt ist, dann ist normalerweise mein Code-Cache von der echten CPU schlecht ausgenutzt. Wenn ich alles wieder sozusagen zusammenkomprimiere, ne, ich den Teil, der jetzt irgendwo zerfreddelt im Cache lag, wenn ich alles wieder sozusagen an Anfang lege, dann passt der Anfang vielleicht komplett in meinen Code-Cache von der echten CPU. Ich kondensiere da meine Bytes wieder. Und das kann durchaus auch was bringen. Jo, also das unnötigerweise was invalidiert, kann sogar auch eventuell ein Vorteil sein. Aber natürlich auf jeden Fall der Nachteil, ich muss nochmal drüber nachdenken. Ja.
Ich überlege gerade, ob es was bringen würde, wenn man statt einem Puffer zwei Puffer hätte. Und zwar einen für Betriebssystemcode und einen für privilegierten Code und einen für unprivilegierten Code. Nachdem die Lokalität innerhalb des Codes in beiden Hälften für sich genommen wahrscheinlich deutlich stärker ist als über alles hinweg, könnte ich mir vorstellen, dass man da ein bisschen was gewinnt und die Information, ob das jetzt gerade Betriebssystemcode oder Anwendungscode ist, hat man eh, weil man ja eh ständig mittracken muss, in welchem Modus was gerade ist.
Und, ja?
Den Nachteil hier, den werde ich noch relativ billig los, nämlich wenn der Puffer voll ist, halt nicht alles invalidiere, sondern alles zusammenschiebe. Also entsprechend mit zwei Pointer durchlaufe und halt mal gucke, ist der Block valide? Wenn ja, dann kopiere ich ihn an den Anfang, da wo ich gerade aktiv schreibe, und wenn nein, dann überspringe ich ihn. Das kostet mich ja quasi nichts.
Ja, das kann sein, dann könntest du sozusagen das Ganze kondensieren und hast hinten wieder ein bisschen Platz. Aber es kann dir natürlich auch passieren, dass der Cache einfach völlig voll ist.
Achso, ja, okay.
Also du führst einfach gigantisch viel aus und invalidierst nichts, weil du schreibst keinen Code, dann ist irgendwann der Code-Cache voll. Und mindestens dann muss man mal irgendwas rauskegeln. Könnte man natürlich sagen, so das zuletzt komponierte lasse ich da und ich schiebe einfach nach vorne und alles, was vorne rausfällt, ist weg.
Ja, das ist so
teuer. Also das einfach noch einmal zu komponieren, kann auch heißen, dass manches dann rausfliegt. Ne? Beispielsweise so eine Initialisierungsfunktion, die kompiliere ich einmal, schreibe sie in meinen Cache und dann läuft das eigentliche Programm. Und wenn dann der Cache voll ist und ich kompiliere neu, dann fliegt die Initialisierungsfunktion raus, weil die brauche ich eh nicht mehr. Und dann habe ich wieder ein bisschen Platz. Ja, nee, aber das, was Max gesagt hat, die Idee war gar nicht dumm. Gut, du sagst zwei Puffer generell mal wegen Lokalität und so. Ja, es hat noch einen zweiten Vorteil. Ich weiß sogar noch einen dritten, zweiten und dritten. Also als User-Applikation solltest du natürlich nie schreibend auf den Kern zugreifen können, hoffe ich mal. Sonst hat man eben ein Problem. Dass der Kern auf sich selbst zugreifen kann, das kann er. Ja, aber er macht es nicht, ne?
Ich könnte, wenn ich weiß, was ich da ausführe in der virtuellen Maschine, also wenn ich zum Beispiel Google und Windows ausführen will, cheaten und den Systemteil schon vorher kompilieren auf der Platte ablegen. Der wird ja jedes Mal gleich aussehen.
Nein, nicht ganz. Weil zum Beispiel natürlich auch Treiber nachgeladen werden. Ansonsten hast du natürlich recht, der eigentliche Windows bzw. eigentliche Linux-Kern oder so, der ist mal der gleiche. Aber es werden natürlich je nach Konfiguration und wenn du USB-Bus dran stöpselst oder so, dann werden eventuell Treiber nachgeladen. Also ganz ohne Kompilieren geht es wahrscheinlich nicht. Aber das geht natürlich schon mal in die richtige Richtung. Ein Betriebssystemkern ändert sich gewöhnlicherweise nur minimal. Also gerade jetzt die Treiber, okay, die werden nachgeladen. Rausfliegen tun sie normalerweise nicht. Man muss es vielleicht vorsehen, dass man sie prinzipiell rausschmeißen kann. Aber in der Praxis wird das eigentlich nie passieren. Und dann hat man natürlich wirklich den Vorteil, wenn man das so macht, wie Max es sagt, einen zweiten Puffer fürs Betriebssystem. Den würde ich praktisch einmal vollschreiben. Ich muss ihn natürlich auf die passende Größe sozusagen dimensionieren, dass das gesamte Betriebssystem reinpasst. Wenn ich es aber mal gemacht habe, den Kram brauche ich eigentlich nie wegschmeißen. Anwendungsprogramme, okay, die starte ich, die terminieren wieder, die starte ich neu, dann terminieren sie wieder und da habe ich ständig irgendwelche, ne, kommt mehr dazu, fliegt wieder was raus. Wenn ich das auf zwei Puffer aufteile, das hätte eventuell was. Den einen Teil kann ich einfach lassen. Ja, und dritter Vorteil, da kommt man ja schwieriger drauf. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir müssen ja auch Codeblöcke invalidieren beim Kontextwechsel. Weil einfach die MMU, das Mapping sich ändert und dann liegen an den virtuellen Adressen plötzlich andere Codeblöcke. Da kann ich die alten Codeblöcke nicht da lassen. Die Betriebssystemseiten, die bleiben. Insofern, wenn ich jetzt da einen Codecache habe, der separat ist, den brauche ich dann eigentlich nicht anzufassen, auch beim Kontextwechsel nicht. Das hat natürlich auch was. Können wir mal ausprobieren.
Ja, bedeutet halt wieder, dass wir Annahmen treffen darüber, wie das Betriebssystem funktioniert. Also es funktioniert nur für Betriebssysteme mit eingeblendeten, mit festen Mappings des Betriebssystems.
Kennst du ein sinnvolles Betriebssystem, was nicht so ist?
Also OS 2 hat irgendwie da andere Dinge gemacht. Weil da hat auch das Betriebssystem einen vollen eigenen, also der Kern einen eigenen Adressraum und man hat nicht dieses, was der Kern in alle User-Prozesse eingeblendet ist.
Okay, also, OS 2 kenne ich nicht. Aber mindestens mal so die typischen Linux und Windows, die liegen fest im Speicher und die werden auch nicht umgemappt. Jo, okay, wie könnte man es sonst noch tun? Man könnte es natürlich auch so machen, dass man einfach feste Blöcke vorgibt. Man sagt einfach, ich habe jetzt nicht einen Codecache, wo wir einfach dahinter der Reihe nach was reintun, sondern wir haben einfach n Puffer und jeder Puffer ist in der Lage, einen so einen Block aufzunehmen. Und die kann man dann so round robin, least recently used oder irgendwo nach irgendeiner Strategie verteilen. Malloc und Free wäre dann im Prinzip natürlich sehr schnell. Ich kann ja, wenn die Puffer alle gleich groß sind, kann ich sie in irgendeiner Linked List oder irgend sowas verwalten. Das geht blitzartig. Aber die Puffer sind natürlich im Allgemeinen viel zu groß. Wir haben gesagt, wenn wir 4K kompilieren, naja, dann können im schlimmsten Fall, keine Ahnung, 32 Kilobyte bei rauskommen. Soll heißen, jeder von diesen N Puffern ist 32 Kilobyte groß. Allerdings kompilieren wir häufig natürlich nur 5 Instruktionen oder vielleicht mal 10 oder 20. Soll heißen, von den 32 Kilobyte sind dann nur 100 Byte oder was ausgenutzt. Meistens. Okay, heutzutage kann man sagen, Speicher, mir noch wurscht, kostet auch nichts. Hat aber einen anderen Nachteil, außer Speicher. Die ist nicht vorhanden. Da hast du mal einen Codeschnipsel, ganz viel Platz, der nicht genutzt wird. Codeschnipsel, ganz viel Platz. Ein typischer Fall von Caching funktioniert hinten und vorne nicht. Ja, also von daher ist die Variante, wir haben es mal in V-Maschinen ausprobiert damals, die ist performancemäßig nicht dolle. Das klingt zwar erstmal ganz ordentlich, aber aufgrund des Cachings funktioniert es nicht richtig. Da ist die Variante, die ich euch gerade gezeigt habe, mit dem einen großen Block deutlich schneller. Jo. Jetzt kommen wir zurück zu dem Thema, wir schreiben. Ne? Unsere virtuelle CPU schreibt ein Byte in Hauptspeicher. Wir haben uns ganz am Anfang mal angeguckt, wie so eine Store-Funktion aussehen könnte. Ihr erinnert euch, da ist ja auch noch das Mapping über die MMU nötig. Wir müssen noch gucken, ob es ein Anline-Zugriff ist. Wir müssen gucken, ob da, und das ist jetzt neu, ob da, wo wir jetzt hinschreiben wollen, Code von, Code von kompiliert wurde. Wenn ja, müssen wir den Code invalidieren. Wir müssen im TLB nach der physikalischen Adresse gucken und dann schreiben, entweder direkt im Speicher, wenn es wirklich Speicher ist, oder über Funktionsaufruf, wenn es dann, sagen wir mal, ein Grafikkarten-Callback ist, dass die Grafikkarte da bei der Simulation irgendwelche Pixel malen kann. Ja, Load-Funktion so ähnlich. Das Einzige, was sie nicht machen muss, sie kann natürlich, es ist wurscht, ob da präkomponierter Code von generiert wurde oder nicht. Wenn ich lese, soll er halt lesen, kein Problem. Aber ihr seht, es sind naja, letztendlich 1, 2, 3 Tests bzw. Lookups und dann noch das Schreiben bzw. 1, 2 Tests bzw. Lookup und Lesen. Könnt ihr euch vorstellen, das zieht sich. Wenn ich das bei jedem Mal, bei jedem Store mache oder bei jedem Load mache und gerade so in der Intel-Welt, die meisten Instruktionen, die machen ja was mit Speicher, das dauert. Ja, und da ist jetzt eine Idee, die stammt jetzt von QEMU. Was machen wir? Wir haben ein TLB und im TLB steht natürlich logischerweise drin die virtuelle Adresse, nach der wir suchen. Ja, also, okay, eigentlich suchen wir nicht nach der virtuellen, sondern der zugehörigen physikalischen Adresse. Aber wir müssen natürlich gucken, ob in dem TLB-Eintrag, wo wir gerade suchen, auch der passende Eintrag drin ist. Ja, und was machen wir? Wir vergleichen die virtuelle Adresse im TLB mit unserer virtuellen Adresse, allerdings verundet mit FFFF003. Magie. Wer löst diese Magie auf? Warum steht da FFFFF003? Das muss genau die Zahl sein und keine andere. Eigentlich anders. Nee. Ja, also ich verunde mit FFFFF000, um zu überprüfen, ob es die richtige Page ist. Ich will ja nicht den Offset mit überprüfen, sondern ich will nur gucken, ob es die richtige Page ist. Aber ich nehme jetzt nicht FFFF000, sondern hinten eine 3. Ja, wo kommen die 3 her? Das ist jetzt nicht das Recht, was ich überprüfe, sondern das Alignment. Ja, wenn das hier ein, deshalb steht hier oben ein Store 32-Bit, wenn es eine 4-Byte große Zahl ist, dann müssen die hinteren 2-Bit 0 sein. Wenn ja, dann ist es richtig aligned, wenn nein, misaligned. Ja, und das, was wir jetzt hier haben, ist nämlich jetzt ein, ja, was testen wir jetzt? Wir gucken, ob im TLB die richtige physikalische Adresse drin steht, weil wir matchen auf die passende virtuelle Page. Und wir testen noch das Alignment. Ja, was kann man jetzt noch testen? Ja, die Idee wäre, ich könnte hier bei der virtuellen Adresse, die im TLB drinsteht, könnte ich auch noch zusätzlich, sagen wir mal, das dritte Bit setzen. Was wäre, wenn das dritte Bit gesetzt ist? Es ist dann nie gleich, genau. Aber also dann passen praktisch alle Bits bis auf das dritte. Und das könnte man als Anzeichen dafür nehmen, dass die Seite sozusagen code-protected ist. Also wenn ich verhindern will, dass jemand auf die Seite schreiben kann, dann trage ich im TLB zwar die passende Page ein, setze aber noch ein Bit in der virtuellen Adresse, ja, und dann kann ich nicht direkt schreiben. Und das war ja die Idee, ich gucke dann im TLB die Host-Adresse nach, addiere den Offset drauf, und das ist meine, ja, mein Byte oder meine 4 Byte, was ich wirklich haben will oder schreiben will, und da schreibe ich dann hin. Das kann ich verhindern, wenn ich da oben in der virtuellen Adresse noch ein Bit setze. Und dann kann ich hier unten im Slow Case, da kann ich nochmal drüber nachdenken, ja, warum durfte ich jetzt nicht direkt schreiben? So, dann kann ich die einzelnen Bits durchgehen und kann sagen, ach, das war eine Grafikkarte, deshalb, ne, ich muss ein Callback machen. Oder das Bit ist gesetzt, ah, das ist eine schreibgeschützte Code-Page. Kann ich im Prinzip natürlich auch fürs ROM machen, ja, wenn ich in ROM schreibe. Wenn das ROM-Bit gesetzt ist, dann ignoriere ich das Schreiben. Ja, und dann sieht man, man hat hier mehrere Tests, die ich gleichzeitig mache. Alignment, ob es die richtige virtuelle Adresse ist, ob es schreibbar ist, kann ich letztendlich mit einem einzelnen If abhandeln. Ja, gut, ein einziges If ist natürlich eine schöne Sache, aber wenn meistens falsch rauskommt, dann mache ich hier unten den Slow Case und es hilft mir nichts. Ne? Dann habe ich zwar ein blitzschnelles If, was mir aber hinterher sagt, ja, mach's mal schön langsam. Da habe ich nichts von. Was meint ihr jetzt, wie oft wird bei diesem If wahr rauskommen? So, typisches Wald- und Wiesensystem, sagen wir mal. Ich will jetzt auch nicht als Antwort 65,9%, sondern so grober Daumen.
Deswegen hört man ab, ob ich irgendein Programm habe, das mit einem Gerät größere Mengen Memory Map IO macht.
Ja.
Wenn ich das nicht habe, dann sollte der Slow Case recht selten auftreten, weil ich dann im Prinzip nur Grafikspeicher und Codespeicher habe, was jetzt beides,
ja,
wenn ich so auf angepasst werden sollte.
Okay, also Memory Mapped I.O. tut weh, aber da kann man sich vorstellen, das tut eh weh, weil wenn ich in die Grafikkarte was reinschreibe, dann muss ich magisch mit dem X-Server oder so reden, um da Pixel zu setzen. Das dauert. Das ist jetzt relativ unabhängig hier, ob das schnell geht oder nicht, das dauert sowieso. Gehen wir mal davon aus, ihr habt einen Rechner, der rechnet, nicht malt auf dem Bildschirm, sondern richtig nur rechnet. Okay, dann sagst du, ist die Frage, wie oft das Code-Invalidieren auftritt?
Sollte nicht, weil sonst wäre ja auch bei der echten Sekundär-Fraction-Cache-Timer.
Nee.
Aber wenn ich den nicht neuen Code habe, dann mache ich ja den Fraction-Cache-Timer.
Das kommt jetzt ein bisschen auf die Hardware drauf an. Also wenn die CPU selber in ihren Cache schreibt, dann kann sie aus ihrem Cache auch den Code sofort rausholen. Das macht mir nichts. Das geht nicht über den Bus.
Kann
ich
jetzt Cache schreiben?
Ja. Nee, aber...
Den kann ich nur invalidieren.
Ja, der
Hardware.
Also letztendlich hast du ja immer deine CPU oder die Pipeline sozusagen. Was war das? Wieso ist denn das jetzt abgegangen? Also hast deine CPU und auf der einen Seite hast dein Instruction Cache. Auf der anderen Seite deinen Datencache, First Level jeweils, und die gehen dann über die MMU, über den Second Level, also Instruction Datencache, auf den Bus. Und das könnte man auch sagen, das ist sozusagen ein gemeinsamer Bus. Und normalerweise sind die ja alle so gemacht, weil das Ganze hier, das kann natürlich hier daneben nochmal sein, schreibt auch einen gemeinsamen Bus. Wenn hier eine CPU auf den Bus schreibt, dann macht der Cache sogenanntes Snooping. Er merkt, ne, und kann, wenn hier irgendwelche Daten drüber flutschen, die in den Hauptspeicher geschrieben werden, dann kann er seine schon gecachten Daten mit updaten.
Wenn ich meine, wenn die CPU in Code-Bereich schreibt, dachte ich, normalerweise nicht das Instruction-Cache geschrieben wird, so wie Daten-Cache.
Das ist hier im Prinzip.
Das
ist hier im Prinzip das Gleiche. Wenn du hier in den Datencache schreibst, dann macht der Instruction Cache Snooping an dem Intermediate Bus. Kann er machen. Ne? Also wenn du das Manual durchliest, steht nichts drin. In der Intel-Welt muss er das aber eigentlich. Das Einzige, was nicht geht, ist, die CPU holt sich natürlich immer schon Instruktionen im Voraus in ihre. Die hat ja hier so eine Art Warteschlange, ne, wo sie immer schon Instruktionen nachstopft in ihre Pipeline. Wenn die da schon drin sind, dann hilft es nichts, wenn du sie versuchst zu überschreiben. Das ist aber auch sozusagen die Idee, rauszukriegen, welche CPU ich habe. Beziehungsweise rauszukriegen, wie lange ist meine Pipeline. Ne, ich habe hier irgendwie meine Instruktionen. Und wenn die Instruktion hier, die schreibt mal die Instruktion da und dazwischen sind, keine Ahnung, eine Handvoll andere, je nachdem, ob die CPU noch drauf reagiert, auf das Veränderte oder nicht, kannst du rauskriegen, welche CPU du hast, welchen Typ. Ja, es gibt Leute, die machen sowas. Das funktioniert aber natürlich wirklich nur, wenn Datencache und Instruktionscache miteinander reden. Kontextwechsel ist alles weg. Ja, okay, kommt jetzt darauf an, wie häufig Kontexte gewechselt werden. Also wenn du wirklich nur ein Programm oder einen Prozess hast, der, keine Ahnung, Pi auf 10.000 Stellen berechnet und sonst nichts, dann läuft nur der und läuft. Ein bisschen anders sieht es natürlich aus, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie 20 Prozesse hast, die alle gleichzeitig rechnen, dann ist der TLB ständig wieder leer. Aber das ist echt auch so. Allerdings ist es bei uns natürlich teurer, ne? Klar. Genau. Ja, okay, also man müsste berechnen, wie oft macht der Kontextwechsel, sprich wie oft flasht er die ganze Info, wie oft greift er auf Grafikkarte oder anderes Memory Map I.O. zu. Und jetzt wäre die, das hattest du schon so angedeutet, wie oft greift er jetzt schreibend auf Code zu? Wie häufig ist denn das? Das ist jetzt sozusagen der Knackpunkt.
Ja? Wenn wir in unserer Maschine wieder um Software ausführen, die halt Just-in-Time-Compiler benutzt, ja, klassischerweise heutzutage Browser, die JavaScript,
ja,
chitten, dann passiert sowas halt häufiger, als wenn wir irgendwie nur kompilierten Code ausführen, der sich alles brav verhält.
Ja. Ne, also standardmäßig per GCC oder was kompilierten Code. Der wird einmal geladen, dann hat man seine Textseiten. Die Textseiten sind read-only. Da kann man gar nicht schreiben als normales Programm. Das ist eigentlich ein Fall, der kommt nicht vor. Wenn man mit GCC kompiliert. Okay, Microsoft Intel Compiler machen es im Prinzip genauso. Aber es gab natürlich in alten Zeiten so einen MS-DOS Compiler. Der hatte nichts davon gehört, dass man Daten und Code trennen soll. Das ist kunterbunt alles durcheinander. War damals, ne, man hatte 64K zur Verfügung, das war nicht viel und da jetzt auch noch zu sortieren drin, hat sich nicht gelohnt, weil das für die CPUs auch völlig uninteressant war. Nein. Es kommen Code und Konstanten gemischt.
Ach so,
Konstanten. Nur Konstanten, keine Variable. Okay. Ja. Also insofern. Ja, da muss man an der Stelle aufpassen. Jo, wie ist das jetzt, wenn ich einen Linux-Kern laufen lasse oder ein Linux-System-Beton laufen lasse mit, keine Ahnung, so dem typischen Zeugs? GCC-kompilierter Kern, GCC-kompilierte Utilities. Schreiben wir jetzt Code oder schreiben wir jetzt keinen Code? Okay, Just-in-Time-Compiler, Browser, der schreibt. Ne? Ja.
Das heißt, die müssen wir dann jedes Mal neu kompilieren nach der Logik, weil ich dann das ist doof, weil die sind ja eigentlich alle identisch.
Ja. Ja, also.
Ein Großteil vom Code-Segment aus einer kleinen Executable, die gerade mal den her startet.
Ja. okay, also ihr habt schon die meisten Punkte richtig. Also Just-in-Time-Compiler-Zeugs macht das per Definition. Und so wie du gesagt hast, ne, alles was nachgeladen wird, ja, einerseits wird es nachgeladen, dann muss man es kompilieren, das ist weniger das Problem. Aber nachladen heißt natürlich auch, irgendwann ist der Speicher voll, sprich irgendwann heißt nachladen auch alten Code wegschmeißen. Paging heutzutage, ne, Linux, Windows machen massiv Paging, immer nur nachladen, was wirklich gebraucht wird. Wäre ja okay, aber auch rausschmeißen, was gerade nicht gebraucht wird, das ist natürlich hier ein Problem, dann müssen wir wieder invalidieren. Beziehungsweise rausschmeißen selber ist jetzt noch nicht schlimm. Also da wird ja bloß markiert, dass die Seite frei ist, aber die Seite hat ja noch den Inhalt. Aber natürlich, wenn ich die nächste Seite drüber lade, in dem Moment muss ich den Code, den ich von da mal kompiliert habe, wegschmeißen. Ja, und insofern, also wir werden immer wieder neu Code generieren müssen, wir werden immer Code wegschmeißen müssen. Und wir schmeißen umso mehr weg, jedenfalls so im Linux-Windows-Kontext, je häufiger wir neue Kommandos starten. Ja, das Dumme ist jetzt gerade, sagen wir mal, ich baue den Linux-Kern, tippe ein Make, der startet ja 1000-mal den GCC und noch ein grep und org und zip und was weiß ich, die ganzen Utilities, um sich seine Make-Files da zusammenzukleben. Da ist man zu, ich weiß nicht, wie oft man die einzelnen Seiten neu kompiliert. Zwar wird der GCC immer wieder neu geladen, eigentlich wird er nicht geladen, der ist wahrscheinlich schon im Buffer-Cache, aber er wird immer wieder neu eingeblendet in den virtuellen Adressraum und fliegt aus dem virtuellen Adressraum wieder raus. Da ist man ständig dabei, Code zu invalidieren. Ja, okay, das ist das, was ich euch erzählt habe. Jo, jetzt habt ihr gerade gesehen, ich kann durch das Setzen von einem Bit hier in der virtuellen Adresse, kann ich diesen Slow Case erzwingen. Das ist ja okay, wenn ich den Slow Case erzwinge, sagen wir mal, für den Schreibzugriff. Das heißt natürlich aber auch, dass der Lesezugriff in die Hose geht. Beziehungsweise erzwungenermaßen langsam wird. Wenn ich jetzt aber natürlich eine Code-Page vor dem Überschreiben sichern möchte, dann kann ich die Code-Page nur langsam lesen. Ich hoffe mal, dass der Fast-Case der häufige ist. eigentlich nicht. Aber wenn wir natürlich hier das Bit setzen im TLB, dann ist es natürlich ein Slow Case. Ja, aber nicht mit einem If. Dann müsste ich ja hier sozusagen noch ein Bit setzen, dass ich das sozusagen erlaube, dass das gesetzt ist. Oder ich müsste es auf der Seite rausmaskieren, dann habe ich hier ein Und mehr. Oder, und das wäre die andere Variante, ich könnte natürlich ein TLB haben für Execute-Geschichten, beziehungsweise Read-Geschichten. Da brauche ich dieses Bit nicht setzen. Aber beim Schreib-TLB, da könnte ich jetzt sagen, ja, da setze ich dieses Ich erzwinge es langsam Bit. Ja, und das entspricht also jedenfalls zum Teil auch der Wirklichkeit. Also jedenfalls so die Intel-Welt, die kennt TLB-Einträge für Instructions und TLB-Einträge für Daten. Also die sind auch in echt wirklich getrennt. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Mal wieder. In der Windows XP-Welt, also wir hatten das alles so weit implementiert in V-Maschinen, wie ich es euch im Prinzip bisher jetzt erzählt habe, so Just-in-Time-Compilen und Pages protecten, dass ich sie nicht überschreiben kann, den Code und so, dass ich das mitkriege, wenn ich da schreibe. Und dann haben wir Linux laufen lassen und das flutscht und wir haben alles mögliche andere laufen gelassen, flutscht und Windows XP gestartet und läuft nicht. Beziehungsweise auf einem schnellen Rechner lief es, aber unglaublich langsam. Viel langsamer als der Interpreter, den wir vorher hatten. Und dann haben wir eine Weile gesucht und getüftelt, bis wir irgendwann diese Stelle gefunden haben. Folgendes passiert. Also, hier der Windows XP hat so einen Interrupt-Händler. Und was macht der Interrupt-Händler? Er macht irgendwelche Geschichten und kehrt zurück. Und erzählt noch mit, wie oft dieser Interrupt-Händler ausgeführt wurde. Gibt es in Linux im Prinzip auch. Ne? Könnt ihr euch mit cat, proc, interrupt oder so angucken, welcher Interrupt wie häufig gekommen ist. Ähnliches gibt es in Windows anscheinend auch. Ja, und der Zähler, der da hochgezählt wird, ist halt eine Variable, die am Anfang mit 0 initialisiert ist. Dummerweise, und das ist das, was hier jetzt halt fehlt, das ist natürlich Code und das sind Daten. Eigentlich. Nur die Windows-Leute hatten vergessen zu sagen, dass das ein Datum und keine Konstante ist. Das Interrupt-Händler muss man in der Intel-Welt in Assembler schreiben, geht leider nicht anders. Naja, und wenn man das in Assembler schreibt, dann kann man natürlich Punkt Text davor schreiben und man kann Punkt Data davor schreiben, aber man kann es auch vergessen. Aber es funktioniert natürlich in echter Hardware einwandfrei. Insofern hat es von den Windows-Leuten keiner gemerkt, dass sie da wohl was vergessen hatten.
Ich dachte, man kann bei Windows XP, ab Windows XP aktivieren, dass die ausführbaren Pages, weil sie nicht schreibbar markiert werden.
Aber anscheinend nicht für den Kern. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob das, sie das nicht gemacht haben, weil dann funktioniert ihr Windows-Kern nämlich ja nicht mehr. Ne? Also man kann sich vorstellen, wie das passiert ist. Ne? Assembler programmieren und laufen lassen funktioniert. Perfekt. Nächstes Thema. Ist nicht aufgefallen, weil sie den Kern anscheinend wirklich nicht die Seiten read-only gemacht haben oder execute-only gemacht haben. Ja, bloß wir in unserer virtuellen Maschine, könnt euch vorstellen, das geht unglaublich langsam. Der Interrupt kommt natürlich ständig. Der kommt im Millisekundentakt oder so. Und im Millisekundentakt fängt er an, hier, na gut, muss er kompilieren. Hat er kompiliert bis zum IRET. Und dann führt das aus und ja, schreibt auf seine Page. Damit schmeißt er seine Page weg. So, beim nächsten Interrupt, die Seite habe ich noch nicht kompiliert, dann müssen wir sie neu kompilieren.
Was machen wir denn? Vielleicht kompilieren wir dann nach da, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass wir in dem Code schreiben, in dem wir gerade drin sind. Das heißt, wir müssen dann quasi nicht nur das ganze Ding neu kompilieren, sondern es auch mit einem anderen Einsprungspunkt nochmal kompilieren oder interpretieren.
Das ist jetzt das Problem hier sozusagen, ne?
Ja.
Wir schreiben in einen Bereich, den wir auch schon gecached haben. Gut, wir haben neulich mal gesagt, es ist sowieso ja so, dass die CPU immer so eine Art Prefetching macht. Insofern, ein Teil der Instruktion hat sie sich eh schon geladen. Sprich, wenn ich die überschreibe, passiert eh nichts.
Also wir können den Code quasi kombinieren mit regelmäßigen
Einsprungspunkten. Man kann auch sagen, dass der Code einfach von hier oben bis zum I-Ret durchlaufen wird. So von der Idee her, die CPU fängt hier an, macht Prefetching bis da unten, was sie in echt möglicherweise auch wirklich tut, weiß keiner. Und wenn sie jetzt den Code hier irgendwie zerstört, also den Basic-Block selber, das kriegt sie eh nicht mit. Wäre auch in echt so. Es sei denn, man hat eine... weißt du nicht. da kann man, also wenn du das Intel Manual anguckst, da ist ein großer Abschnitt drin, Self-Modifying Code oder so ähnlich. Viele, viele Seiten von der Idee her, du darfst immer schreiben, allerdings ist nicht garantiert in keinster Weise, welche von den Daten, die du hier schreibst, die CPU noch sieht. Also von der Idee her, die CPU hat ein Prefetching zwischen 0 und unendlich vielen Bytes. Das ist so die Quintessenz von dem Intel Manual. Jetzt natürlich die Frage, wenn man jetzt einen Just-in-Time-Compiler schreibt, da habe ich das Problem, ne? Ich schreibe ja neuen Code. Woher weiß ich jetzt, dass, oder wie stelle ich jetzt sicher, dass die CPU den auch wirklich neu liest, den ich da geschrieben habe? Und dann muss ich praktisch ein Flush von der Pipeline machen. Und das ist definiert im Intel Manual als, du musst einen Long Jump dahin machen. Bei einem L-Jump oder Far-Jump oder wie auch immer das Ding dann heißt, da steht im Manual, dann schmeißt sie alles weg, was sie geprefetched hat und fängt neu an. Muss man einfach wissen. Ja, aber wenn da natürlich drin steht, zwischen 0 und unendlich ist alles in Ordnung, dann kann man hier natürlich sagen, ja, ich kompiliere Basic Blöcke. Das ist ein Bereich von 0 und unendlich, zwischen 0 und unendlich. Und wenn er jetzt da irgendwie den Code schreibt, wobei er in diesem Falle schreibt er den Code ja auch gar nicht, ne? Er schreibt die Page, aber nicht den Code, dann kriegt er das so oder so nicht mit. Hat aber natürlich Auswirkungen. Ich habe vorhin gesagt, man kann damit mit diesem Verfahren rauskriegen, wie groß die Pipeline ist. Das funktioniert in der virtuellen Maschine nicht mehr. Ja, weil manche Basic-Blöcke sind ein paar Bytes, manche Basic-Blöcke sind lang, manche führt er bis zum Ende aus, manche nicht. Ja, also jedenfalls, das ist das Problem in Windows XP und unsere schöne Vormaschine konnte Windows XP nicht ausführen. Also das Ding ist, der stand praktisch. Konnte man eine Stunde warten, dann hat er gerade geschafft zu booten. Mit dem Interpreter hat er 5 Minuten gebraucht. Also das ist auch viel, viel schlimmer geworden mit Just-in-Time-Compiling als ohne. Ja, also machen wir nu. Ne? Muss man sich wieder was einfallen lassen. Die erste Frage ist, man muss es erkennen, das Problem. Wie erkenne ich das Problem, dass da immer die Code-Page kaputt gemacht wird? Naja, von der Idee her, ich kann einfach für jede Page einen Zähler einführen. Und immer wenn ich eine Page neu kompiliere, dann zähle ich den Zähler hoch. Und wenn der Zähler größer 100 ist, keine Ahnung, irgendein Threshold, dann sage ich, ja, dann liegt dieser Fall vor. Das ist eine Möglichkeit, das zu erkennen. Okay, und was mache ich, wenn ich erkannt habe, dass diese Page kritisch ist? Ja, dann invalidiere ich nicht immer die ganze Page, wenn reingeschrieben wird, sondern dann gucke ich mir genauer an. Ja, wenn die Page geschrieben wird, dann gucke ich mir an, ob wirklich in der Schreibzyklus in einen Codebereich geht oder vielleicht auch nicht. Woher weiß ich von diesen 4096 Bytes, was ist jetzt Code und was nicht? Naja, das kann ich so von der Idee her mit jedem, für jedes Byte ein Bit. Wenn ich das Byte kompiliert habe, dann setze ich das Bit irgendwo in einem separaten Speicherbereich. Ja, und wenn jetzt in die Page geschrieben wird, dann gucke ich mir das Bit an, ob das Bit gesetzt ist. Wenn ja, dann wurde wirklich Code invalidiert und ich invalidiere den ganzen Kram. Wenn das Bit 0 ist, dann weiß ich, okay, von da habe ich noch gar keinen Code kompiliert, dann kann ich es einfach überschreiben. Ja, das funktioniert soweit auch in Ordnung. Geht auch relativ flott, kein Problem. Und es hilft ganz massiv dann auch in der, sagen wir mal, MS-DOS und so Welt. MS-DOS, wie gesagt, da hat sich damals kein Mensch Gedanken drüber gemacht, dass Code und Daten zu trennen sind. Read-only in dem Sinne gab es auch gar nicht. Es gab ja keine MMU, die da irgendwelchen Code protected hat oder so. Insofern war es dann auch wurscht, aber das Problem kann man dann hier mit diesen Bitmaps auch lösen. Dann sind auch so alte MS-DOS-Programme relativ flott. Ja, okay, das habt ihr selber schon vorhin erzählt. Ne? Also alles, was ich mit einem, sagen wir mal, GCC programmiert habe, kompiliert habe, Windows C-Compiler, Microsoft, Intel C-Compiler oder so, die generieren alle Code, der schön separierten Code-Datenbereich hat. Und insofern haben wir dann hier wirklich getrennte Code- und Action-Pages. Die Code-Pages, also jedenfalls in der Linux- und Windows-Welt, die sind auch wirklich schreibgeschützt. Also selbst aus Versehen kann das Programm da nicht reinschreiben. Und letzter Punkt, die Daten haben standardmäßig beim GCC auch richtiges Alignment. Soll heißen, die drei fraglichen Punkte sozusagen, die wir da mit unserem if abgefragt haben, da kommt beim if auch fast immer ja raus. Und insofern ist dieser Fast Case dann auch jedenfalls in der Windows- und Linux-Welt der Normalfall. Jo, Linux und sämtliche BSD-Varianten, OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, kenne ich keine Ausnahmen, also die sind wirklich alle so gemacht. Windows, wie gesagt, hat eine solche Ausnahme, wobei die Ausnahme jetzt bei den neueren Windows-Varianten auch weg ist. Also Sie haben es gemerkt. Wo allerdings natürlich die Probleme massiv auftreten, wie gesagt, das sind dann DOS-Programme, die sind nur gespickt mit solchen Ausnahmen. Also da geht das kunterbunt durcheinander. Ja, DOS-Programme, ist das ein Problem? Genau. Ne, damals war es ein 4,77 MHz PC. Und diese 4,77 MHz, das ist überhaupt kein Problem. Da kriegen wir auch mit dem Interpreter hin. Jo, okay, dann so als Zusammenfassung, invalidieren müssen wir eigentlich normalerweise beim laufenden Programm gar nicht. Eventuell, wenn natürlich ein altes Programm terminiert und neues nachgeladen wird, was leider so beim Linux-Kern-Kompilieren ständig passiert, da ist es ein Problem. Und beim Kontextwechsel, also wenn ich zwei Prozesse gleichzeitig laufen lasse, die machen sich jedes Mal ihren Code-Cache kaputt. Ja, was heißt das für euch, wenn ihr jetzt in einer virtuellen Maschine einen Linux-Kern bauen wollt? Wie macht ihr das sinnvollerweise? Ja, wie macht ihr es auf der echten Maschine? wenn er dann mal konfiguriert und so ist.
Meine Erfahrung ist, dass man virtuellen Maschinen einfach genau solche Workloads einfach nicht machen will.
Ja, das ist die beste Idee, ja?
Linux hören immer auf.
Alternativ kann man den GC10 und Fallstand auf einzelnen Dateien, Fall-Dateien auf einmal aufrufen.
Ja, das wäre rein theoretisch wahrscheinlich wirklich besser. Ja, also beim Linux-Kern wird es wahrscheinlich nicht hinhauen. Aber ansonsten hast du recht, also wenn es jetzt darum geht, ein Programm, was weiß ich, bestehend aus 30 Modulen, dann sollte man den GCC mit 30 Modulnamen aufrufen. Ist schneller als 30 Mal den GCC aufzurufen mit jeweils einer Datei. Richtig? Ja, und was sollte man noch nicht tun? Ja, also was man gerne so auf so einem Standard-PC macht, make-j8 oder irgend sowas, wenn man so einen richtig schönen Server hat, ne, dann gib ihm, dann soll er halt 8 GCCs parallel schalten, parallel laufen lassen. Mindestens das ist auf einer virtuellen Maschine eine ganz schlechte Idee. Ja, weil dann macht er natürlich massiv zwischen diesen 8 GCCs da ständig Kontextwechsel und dann fliegen die GCCs einfach ständig wieder raus aus dem Cache. Jo, was man noch machen kann, Kontextwechsel. Also man könnte natürlich sagen, ja, im Code-Cache kann ich den Code natürlich liegen lassen. Ich darf ihn jetzt bloß bei dem Prozess, wo ich jetzt hingewechselt habe, nicht verwenden. Ich könnte ihn später wieder verwenden, wenn ich auf den alten Prozess zurückschalte. Jetzt muss ich mir nur irgendwie merken, ja, gehört der jetzt zum alten Kontext, zum neuen Kontext oder noch zum dritten, vierten, fünften Kontext? Wie kann ich mir das merken? Also von der Idee her, ich merke mir den Wert vom CR3.
Ja.
Also ich, bisher haben wir gesagt, wir suchen den Code anhand des Instruction Pointers. Okay, wir können ihn natürlich auch suchen anhand von Instruction Pointer und CR3, dass dieses Pärchen sozusagen passt. Das könnte funktionieren, muss aber nicht. Weil das CR3 kann natürlich das Gleichgebliebene sein. Aber die Tabelle, wo das CR3 hinzeigt, kann sich natürlich geändert haben. Aber also die Idee schon mal geht in die richtige Richtung. Also ich merke mir dann eben nicht das CR3, sondern ich merke mir die physikalische Adresse. Also gleiche Idee, ich merke mir sozusagen das Mapping. Ich merke mir nicht nur, dass der Code an virtueller Adresse 93 ist, sondern ich merke mir auch noch, der ist an physikalischer Adresse sowieso. Ja, und wenn ich jetzt wieder zurückschalte, mein Mapping auf meinen alten Prozess, dann kann ich beim Suchen sowohl mit der virtuellen als auch der physikalischen Adresse suchen und dann finde ich meinen Codeschnipsel eventuell wieder, den ich schon mal komponiert hatte. Ja, wichtig ist dann aber natürlich, dass ich den Code von dem einen Prozess schütze, während er nicht läuft, der Prozess. Es kann natürlich sein, dass jetzt der zweite Prozess den ersten, sagen wir mal, rausswappt, rauspaged. Das muss ich mitkriegen. Und wenn, dann muss ich von dem alten Prozess aus seiner Tabelle austragen, ja, der Code ist jetzt weg. Aber dann kann ich ihn, wenn ich das richtig mache, dann kann ich halt den Code wiederverwenden, wenn vom Kontextwechsel ich wieder zurückkomme. Was die Cache-Verwaltung natürlich nie einfacher macht. Hat natürlich dann noch eine extra Liste, wo dann die alten Codeblöcke von anderen raus also nicht laufenden Prozessen dran liegt. Ja, jetzt kommen wir dann zurück zu dem, also wir haben jetzt gesehen, wir invalidieren Code pageweise. Das wäre schön, wenn auch jeder Codeblock jetzt auf einer Page wäre. Dann könnte man einfach sagen, ja, er greift auf Page 93 Schreiben zu, dann schmeiße ich alles weg, was ich von Page 93 kompiliert habe. Dummerweise, gerade in der CISC-Welt, also beispielsweise Intel, AMD, kann es mir aber natürlich passieren, dass einzelne Instruktionen, haben wir schon neulich uns mal angeguckt, gegebenenfalls auf zwei Pages verteilt sind. Ja, gut, was man jetzt machen muss, wenn jetzt auf, also wenn ich so einen Block kompiliere, der auf zwei Pages aufgeteilt ist, dann muss ich beide Pages read-only machen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt merke, er schreibt auf die eine oder die andere, dann muss ich beide Hälften. Also wenn ich auf die eine schreibe, muss ich den über beide Hälften gehenden Codeblock invalidieren, genauso wenn er auf die andere schreibt. Gut, da muss ich dann entsprechend in die Blöcke reinschreiben, die Pages, die sie umfassen. In diesem Falle können es dann zwei sein. Wenn ich meine Codelänge auf 4 Kilobyte beschränke, und das ist dann eben der Hintergrund, wir haben am Anfang gesehen, ja, wir kompilieren maximal immer 4K, da kommt es her, dann sind es nicht maximal zwei Pages. Okay, rein theoretisch könnte man sagen, nicht 4K, sondern 4K plus 1, aber das ändert dann auch nicht viel. So, dann liegt jeder Code auf maximal zwei Pages und dann ist der Invalidierungsaufwand, also der Suchaufwand nach diesen Blöcken zu suchen, dann auch relativ gering. Wie kann man das machen? Also ich möchte jetzt nicht, wenn ich auf eine Page schreibe und im TLB habe ich mir gemerkt, der darf ich nicht hinschreiben, dann weiß ich, was weiß ich, Page 93 wird jetzt invalidiert. Jetzt möchte ich natürlich nicht meinen Cache durchgehen und überall gucken, legt das Ding auf Page 93. Ich habe, wie gesagt, einen Cache, der ist ein paar Megabyte, vielleicht sogar ein Gigabyte groß. Den will ich nicht von vorne bis hinten durchwühlen, um zu gucken, ob da irgendein Block drin ist mit Page 93. Dauert es wieder. Ja. Ja, könnte man machen. Also von der Idee her, ich habe jetzt eine Hashliste. Und in die Hashliste trage ich jetzt die Blöcke ein, die komponierten. Also Page 93 wird gehasht auf 3. Dann gehe ich in der Hash-Table Eintrag 3 und gehe jetzt nur alle, die gehasht 3 ergeben und gucke da mal nach. Ja, beziehungsweise die Anzahl ist sehr begrenzt. Ihr könnt euch überlegen, hier wenn wir 4K Blöcke haben und einen 4G Adressraum, dann sind es bloß 1 Million Pages. Maximal. Da könnte man eine Hashliste auch haben mit direktem Mapping. Das geht gerade noch. Oder gut, wenn man jetzt 64-Bit-Maschinen hat mit zu großem Adressraum, dann wird man so eine Art Mini-Hashing machen, dass man die unteren, sagen wir mal 20-Bit oder was nimmt. Ja, und dann finde ich gegebenenfalls sofort meine Blöcke wieder. Also die Hashliste, da steht dann immer nur eine sehr begrenzte Anzahl von Pages drin. Jo, was sind jetzt so unsere Erfahrungen mit dem Ganzen? V-Maschinen? In V-Maschinen braucht unsere Hauptschleife. Ja, und die Hauptschleife, das ist der Bereich, die Blöcke zu finden. Ich weiß, Instruction Pointer sowieso, lass mal laufen den Block. Suchen den Block. Suchen dauert 30% der Zeit. In vielen Fällen finden wir den Block nicht, weil noch nicht kompiliert. auch ungefähr 30% der Rechenzeit brauchen wir, um den Block zu kompilieren jeweils. Und dann brauchen wir auch noch 30% Rechenzeit, ihn wirklich laufen zu lassen. Und die letzten 10%, die brauchen wir für die Grafikkarte. Ne? Weil die halt immer mal wieder sozusagen ihren Bildschirm irgendwie neu pinselt. Das sind so ganz grobe Daumenwerte, hängt natürlich sehr davon ab. Ja, wenn ihr mit der Grafikkarte nichts macht, dann sind die 10% weg, klar. Wenn ihr, sagen wir mal, in einer kurzen Schleife nichts anderes macht, als ganz häufig Däumchen zu drehen, dann ist das Finden natürlich sehr einfach. Wir haben gesagt, wir verketten die Blöcke. Wenn sie einmal verkettet sind, dann rennt er ganz schnell. Dann seid ihr wahrscheinlich, keine Ahnung, hier mit 90% Rechenzeit dabei, weil er ja nur ab und zu im Interrupt oder was, muss er mal was anderes tun. Das schwankt natürlich extrem, ist klar, aber so das mal so ein ganz grober Richtwert so für normales Laufen lassen von, was weiß ich, Windows, Linux oder so. Ja, wenn man das sieht, dann kann man sich auch vorstellen, wenn ich schon so viel Zeit zum Kompilieren brauche, dann sollte ich nicht unbedingt noch mehr versuchen zu optimieren. Sonst brauche ich da irgendwie 100% der Rechenzeit zum Kompilieren und da habe ich nichts davon. Umgekehrt, wenn ich jetzt aber sage, ich versuche viel weniger zu optimieren, dann geht natürlich die gesamte Rechenzeit hier unten beim Laufen lassen von diesen Blöcken drauf, weil die einfach so grottenschlecht sind. Das hilft mir auch nichts. Also dazwischen muss man dann immer so irgendwie so versuchen, das einigermaßen hinzutun, dass das in etwa die gleiche Zeit braucht. Jo, dazu Fragen? Das war Just-in-Time-Compiler, erster Teil. Ja, es gibt noch ein paar Ideen. Was muss ich an der Hardware ändern, damit das Just-in-Time-Compilen dafür besser geht? Kommt demnächst. Jo, jetzt habe ich euch neulich was verheimlicht. Was da? Ich will euch jetzt zwei echt existierende Projekte zeigen. Das eine ist Box, das andere ist unsere Vormaschine. Einfach mal vorführen, damit ihr merkt, so performancemäßig, dass man es abschätzen kann. Box als purer Interpreter, beziehungsweise Vormaschine als Just-in-Time-Compiler. Was macht das für einen Unterschied? Jo, erst einmal Box. Das da oben ist das Logo dazu. Was wird simuliert? Simuliert wird im Prinzip ein 386er bzw. konfigurierbar auch AMD 64 kompatibler PC mit typischer PC-Hardware, also soll heißen Platte, Interrupt-Controller, Timer-Chip, also so dazu. Wenn ihr in irgendeinen PC-Laden geht und einen PC kauft, der sieht sehr, sehr ähnlich dazu aus. Die PC-Hardware, die sie hier nachmachen, die ist extrem gut nachgemacht. Also es gibt auf Box, ich weiß nicht, ob da überhaupt was gibt, was dann nicht auf einer echten Maschine, was auf der echten Maschine läuft, aber in Box nicht. Also ich kenne nichts.
Meine Erfahrung nach, das Hauptalleinstellungsmerkmal ist doch auch, dass es einem sagt, wenn man mit der Hardware Dinge tut, die man nicht tun darf. Wenn man ja Software entwickelt. Sache ist.
Also bei uns, die Betriebssystemleute am Lehrstuhl, die nehmen Box ganz gerne mal. Weil man wirklich sieht, was das Ding Schritt für Schritt macht. Und der einem dann auch sagen kann, wenn man dann in CR3 einen Wert reinliest, wo ein falsches Bit gesetzt ist, dann sagt er einem, Moment mal, ne, das ist auch nichts, das Bit. Ja. das nächste Alleinstellungsmerkmal wäre, das Ding ist im Prinzip pur in C geschrieben, zum Teil C++, soll aber heißen portabel. Das Ding kann man von der Idee her zumindest auch einem nicht GCC, sondern irgendwie einem Windows, Intel, sonst wie Compiler zu fressen geben. Da sollte eigentlich genau das Gleiche rauskommen. Die Simulation ist deterministisch. Der nimmt halt die nächste Instruktion und wenn er sie durchgekaut hat, nimmt er die nächste Instruktion und wenn er sie durchgekaut hat, die nächste. Schöne Reihe nach. Das Ganze kann man sich auch angucken. Wie gesagt, so hier unser Betriebssystembauer nehmen es ganz gerne, weil da ist im Prinzip auch ein Debugger eingebaut. Man kann die einzelnen Instruktionen auch durchsteppen. Man kann Breakpoints setzen, was weiß ich, boote mal die ersten 5 Instruktionen und dann hältst du mal an. Das ist sehr praktisch, sagen wir mal, wenn man irgendwie was mit der MMU versucht zu programmieren, was ja ganz gern mal in die Hose geht und dann geht eben überhaupt nichts mehr. Da kann man wirklich durchsteppen, Step, Step, kann sich jede kleine Änderung angucken. Ja, und wie gesagt, die Legacy-Geschichten, Legacy im Sinne, das, was in jedem PC drin ist, das ist auch hier drin und funktioniert hervorragend. Also da ist, glaube ich, wirklich auch das hinterletzte Bit in der allerhintersten Ecke vom PC ist auch noch richtig simuliert. Braucht zwar fast nie einer, aber derjenige, der es braucht, der kriegt es. Jo, Nachteil, ihr werdet es gleich sehen, das Ding ist, naja, performancemäßig nicht der Brille. Also ist der langsamste PC, den ich so kenne. Also da ist auch ein echter alter PC schon fast schnell dagegen. Was auch ein bisschen unschön ist, ist, dass das BIOS nicht so wirklich ein Setup hat, wie man es heutzutage kennt. Also irgendwie, dass man so von CD-ROM bootet oder dass die Boot-Reihenfolge einstellen, das geht so rudimentär, aber nicht so wie auf dem echten PC. Also da fehlt das eine oder andere. Aber gut, die GUI finde ich ein bisschen unschön. Was aber noch viel unschöner ist, ist diese einerseits eingeschränkte Konfigurierbarkeit, also man kann das Ding nicht wirklich umkonfigurieren, nur Teile, werdet ihr gleich sehen. Und das, was ich konfigurieren kann, das möchte ich nicht konfigurieren, weil die Konfigurationssprache, die ist, ich zeige euch gleich ein Beispiel. Also man kann es lesen, ja, aber nicht angenehm. Jo, zeigen wir es euch mal. So. Also ich zeige euch mal dieses Config-File. Also von der Idee her, also ihr könnt jeden einzelnen Kram schon konfigurieren. Also hier sagen wir mal so eine ATA-Platte. Enabled, ja oder nein, IO-Adresse könnt ihr konfigurieren, also standardmäßig ist die Adresse. Naja, so ein IO-Adapter braucht 2 Adressen, also kriegt er noch eine zweite, er kriegt einen Interrupt. Oder hier haben wir noch so einen, genau, der zweite ATA-Controller hat halt andere Adressen, einen Interrupt. An den ATA-Controller könnt ihr einen Master dranhängen, in diesem Fall ein CD-ROM. Pfad, ja, das ist dann das ISO-Image, was er sich da nehmen soll, als Inhalt sozusagen vom CD-ROM. Status, ja, und das ist jetzt ein Schwachpunkt zum Beispiel. Ne? Hier steht Inserted. Ja, das kann ich einmal konfigurieren, aber zur Laufzeit nicht so einfach ändern.
Also. Zur Laufzeit offen. Statisch offenes Laufwerk.
Ja, da. Ja. Ja, okay, also ihr seht, ne? Also im Prinzip kann ich hier durchgehen, also so Größenordnung 2 DIN A4 Seiten oder was das sind, da kann ich dann schon die einzelnen Teile konfigurieren, allerdings sehr mühsam.
Willst du dich fragen, was der E9 Effekt ist?
Was hast du da gefunden?
Auf der unteren Hälfte irgendwo steht
unter der OGDB.
Oh. Ja, Port 9 Hack enabled. Sehr, sehr sprechende Bezeichnung.
Ja, wenn ihr Glück habt, findet ihr da irgendwo eine Doku zu. Die Doku ist sehr spartanisch. Wahrscheinlich am einfachsten, man guckt mal in den Sourcen nach.
Wo kommt das Projekt denn her? Wie wird es finanziert?
Also alles, was ich euch jetzt zeige, ist irgendwie so GPL, LGPL, also ja, im Prinzip...
Wird der Entwickler doch bezahlt haben, oder nicht?
Nö. Nee,
warum ist das so richtig?
Okay. Das ist entstanden in der Internet-Community. Da hat jeder ein bisschen dann rumgeschraubt, der Lust hatte. Jo, okay, also da seht ihr, ich habe was konfiguriert. Das habe ich schon mal vorbereitet, weil das jetzt zur Laufzeit, das wollte ich nicht. Was ihr dann noch braucht zum Laufen lassen, ist wie gesagt einmal so ein CD-ROM-Image, also sprich ein ISO-Image. Und ihr braucht noch eine Datei, also ich habe sie hier C.image genannt, die Platte.
Ja, einfach. Ich habe nachgeguckt, Port 9 Hack ist einfach ein I.O.-Gerät auf Port 9, wo man auf die Konsole schreiben kann.
Okay.
Für Betriebssystementwickler, dass du nicht in den seriellen Stern stören musst, so sein. Auf I.O. Port 9 schreiben kannst du das dann auf der Konsole.
Ah. Sehr so besser.
Heck, ja. Okay, Heck ist ein guter Name. Jo, okay, wie kriegt man jetzt so ein CD-ROM-Image? Kennt ihr alle, was weiß ich, Copy, Dev, CD-ROM nach Dateiname, habt ihr eins? Wie generiere ich so ein Platten-Image? Ja, da gibt es in der Box-Welt ein eigenes kleines Tool. Einfach starten und sagen, wie groß die Platte sein soll. Dann rattert es einen Augenblick. Dann hat er so eine Datei vorbereitet. Ja, und die zwei Dateien, habt ihr gesehen, die stehen jetzt hier drin irgendwo. Also, ne? Also hier steht das C als ATA0 Master. Das ist eben Platte. Und als Platteninhalt soll er halt das nehmen. Ja, so und so viel Zylinder, so und so viel Köpfe und so weiter. Kann man da entsprechend einstellen. Und das CD-ROM-Image, ne, das seht ihr jetzt hier als ATA1 Master. Das ist dann eben ein CD-ROM-Image, ja, mit eingelegten Image. So, und dann kann man das Box starten. Ratterklacker, ratterklacker. Dann habt ihr gesehen, jetzt bootet er so ein etwas älteres Linux, in diesem Fall von Caldera. Ja, während er bootet, könnt ihr euch auch das GUI mal so grob angucken, also da oben halt, was gerade eingelegt bzw. angeschlossen ist. Floppy A, Floppy B, beide nicht eingelegt, CD eingelegt. Ja, und da oben halt, man kann dann noch beispielsweise Snapshot machen, dann kann man so einen Screenshot von dem Ding anfertigen. Wenn man auf Config draufklickt, ja, dann kann man das hier so textuell, was wir vorher gesehen haben, ändern. Und hier unten sind sozusagen die Leuchtdioden, Numlock, Capslock, Scrolllock von der Tastatur und sozusagen die Lämpchen von den zwei Laufwerken, also einmal Plattenlaufwerk und CD-Laufwerk, die blinken halt dann da unten. So, ratterklacker, ratterklacker. So. Okay. Also bis dahin kann man dann halt hier mit der Maus die andere Maus dann steuern und entsprechend weiter installieren. Also, das mal könnt ihr euch mal so merken, so lange ungefähr hat es gedauert. Jetzt zeige ich es euch nachher dann mal mit V-Maschinen. Erstmal dann noch. Das kommt natürlich jetzt ein paar Mal vor. Ja. Jo, was machen wir mit V-Maschinen? Mit V-Maschinen simulieren wir auch einen PC, so ähnlich wie Box gerade eben auch. Nur, dass es nicht notwendigerweise ein PC ist und auch nur wirklich einer bleiben kann, nicht mehr, nicht weniger. In V-Maschinen kann man im Prinzip auch 2, 3, 5 konfigurieren, spielt im Prinzip keine Rolle. Und es müssen auch nicht notwendigerweise PCs sein, sondern wir können auch hier noch irgendwelche Netzwerkrouter, Switches, Modems, serielle Terminals, was weiß ich was, konfigurieren. Und dann kann man eben, sagen wir mal, einen kleinen Server sich definieren mit 5 seriellen Terminals oder so. Und da dran noch ein Netzwerkrouter und da dran ein Client und keine Ahnung. Auch hier alles, was so die typische PC-Welt hergibt, ist weitestgehend simuliert. Ich sag mal, nicht ganz so perfekt wie bei Box. Da fehlt immer noch das ein oder andere Bit aus der hintersten Ecke. Da kann man sich immer noch mal wieder goldene Sporen verdienen, wenn man da noch wieder ein Bit findet, was fehlt. Gut, das GUI, das ist jetzt nur so als Beispiel für euch in den Folien, ihr könnt das nochmal nachgucken. Ja, Vorteil von V-Maschinen, da kann man sehr viel mehr konfigurieren und auch sehr viel mehr so konfigurieren, wie man es in echt kann. Also ich kann wirklich nicht nur sagen, dass ich ein IDE-Controller einbauen will, ich kann sogar sagen, in welchen Steckplatz ich ihn reinsetzen will. Also wenn ich dann, keine Ahnung, 3 PCI-Steckplätze habe, dann kann ich auch sagen, ich möchte in den zweiten reingesteckt haben. Ich sag mal, der Code ist relativ übersichtlich. Dank an all meine Studenten, die da mitgearbeitet haben. Die haben das eigentlich alle sehr ordentlich gemacht. Hatten auch selber was davon. Ne? Also wer jetzt, sagen wir mal, eine Netzwerkkarte nachgemacht hat als Studien, Bachelor, Master, sonst wie Arbeit, der hat sozusagen ein Modul und das Modul, so wie ich euch erzählt habe, mit diesen Callbacks am Bus angemeldet, dann ist das Modul für sich in sich völlig abgeschlossen. Und das gilt eigentlich für alle Netzwerk, Grafik, sonst wie Karten. Alle sind für sich abgeschlossen und damit natürlich recht übersichtlich. Insgesamt sind es, ich weiß gar nicht, wie viel, zigtausende, Millionen Zeilen von Code. Aber wenn man jetzt wissen will, wie die Grafikkarte funktioniert, dann sind es halt bloß, ich sag mal, 10.000 Zeilen Code, die man sich angucken muss. Den Rest brauche ich gar nicht wissen. Jo, mit V-Maschinen können wir Fehler injizieren, da kommen wir noch drauf. Auch automatische Experimente. Was ist damit gemeint? Ja, ich kann, also wir haben ja eine Tastatur, eine virtuelle. Und neben den virtuellen PCs, die wir instanzieren können, wir können auch virtuelle Benutzer instanzieren. Und ein virtueller Benutzer kann dann auf der virtuellen Tastatur hacken, er kann die virtuelle Maus bewegen. Er kann auf den virtuellen Bildschirm gucken und wenn da dann ein Button auftaucht, dann kann er die Maus draufsetzen und draufklicken. Und dann kann man natürlich alles Mögliche mal automatisch testen. Jo. V-Maschine hat ein 256 Kilobyte BIOS. Da ist auch wirklich ja, weitestgehend alles drin, was ein moderner PC hat. Also auch zum Beispiel ein BIOS-Setup. Da sind so die ganzen ACPI-Geschichten drin, Multiprozessor-Support. Also was wir nicht haben, ist EFI, aber alles andere ist eigentlich da. Und EFI, das ist alles selber gestrickt. Wobei, ich muss dazu sagen, also ich kann das selbstgestrickte BIOS rausschmeißen und ich kann eine Binärdatei, die ich gezogen habe aus einem echten PC, kann ich da reinkleben ins BIOS, damit funktioniert der Rechner auch. Und das sieht auch dann mit dem BIOS exakt so aus wie mit dem echten Rechner.
Ja. Wird das Interesse, wird das jetzt nur so unintern verwendet oder verwendet so außerhalb jemand?
Also hauptsächlich natürlich in der Uni, da logisch, ne? Wenn wir es hier schon haben, dann benutzen wir es auch. Ich kriege allerdings auch immer mal wieder Anfragen aus dem großen, weiten Internet, so nach dem Motto, ich habe da ein Problem, kann man das mit euch, eurem Tool auch machen? Ja, häufig sage ich nein, aber manchmal eben auch ja. Ja, manche Leute haben da krauseste Vorstellungen, was man mit einer virtuellen Maschine alles machen kann. Also was ich häufig schon gehört habe, was ich auch verstehe, dass die Leute da einen gewissen Drang haben, das Problem zu lösen. Also da hat mich vor ein paar Wochen einer angerufen aus Wien. Ihr habt doch eine virtuelle Maschine. Ja, er hat das Problem, er hat irgendeine ich sag mal grob Kleiderfabrik, ganz grob. Und er hat nämlich einen Roboter, der Stoffe zuschneiden kann. Den hat er mal für 1 Million gekauft. Und gesteuert wird dieser Roboter von irgendeinem HP-PC. Ja, und von dem HP-PC ist ihm die Platte verreckt. Und jetzt könnte man doch die Software auf eine virtuelle Maschine tun. Und dann den Roboter steuern. Das war so seine Hoffnung. Ja, aber das funktioniert natürlich nicht, weil in meine virtuelle Maschine kann ich natürlich nicht den echten Stecker vom Roboter dran stecken. Ne? Das Interface fehlt. Ansonsten hat er natürlich recht, also die Software könnte man, was weiß ich, in V-Maschinen laufen lassen. Ich könnte auch in V-Maschinen einen virtuellen Roboter dranhängen, aber der hilft ihm natürlich nicht. Der schneidet natürlich keinen echten Stoff. Ja, aber im nächsten kommen auch sonst immer mal wieder Anfragen. Also gerade hier, das ist so das Alleinstellungsmerkmal gegenüber den meisten anderen virtuellen Maschinen. In V-Maschinen, das zeige ich euch noch, wie es geht, ist Fehlerinjektion möglich. Also man kann zum Beispiel mal ausprobieren, ob irgendeine Software-RAID-Konfiguration auch wirklich funktioniert oder nicht. Damit möglich. Jo, Nachteil gibt es natürlich auch. In unserem Falle, also ich empfehle fast immer QEMU, es sei denn, man braucht eben wirklich was von V-Maschinen, beispielsweise diese Fehlerinjektion. Warum nehme ich sonst QEMU? Naja, weil V-Maschinen ein Tick langsamer ist als QEMU. Also Tick, ja, weiß nicht, so Größenordnung 30-40% oder was langsamer.
Ich denke jetzt einfach nur daran, dass ja auf QEMU schon viel mehr
Nee, wir haben uns neu, wann war es? Letzten Mittwoch, glaube ich, war es angeguckt, wie man beispielsweise diese Blöcke direkt miteinander verkettet. Dass er nicht in die Hauptschleife zurück muss, um da danach zu gucken, wo der nächste Block ist und dann dahin zu springen, sondern dass er im Block gleich zum nächsten weiterspringt. Und da hatte ich euch erzählt, QEMU macht so, trägt einfach direkt den Sprung zum nächsten Block ein und springt direkt dann dahin. Mit dem Nachteil, dass natürlich dann so eine verkettete Liste einfach läuft und ja, unterbrochen werden kann eigentlich nur durch ein Interrupt oder ein Signal. Und er dann die Kette aufbricht und dann in die Hauptfunktion zurückkehrt. Aber er ist natürlich, solange kein Signal kommt, super schnell. In V-Maschinen machen wir es ein klein bisschen anders, hatte ich euch da erzählt, dass wir nicht die Kette aufbrechen bei einem Interrupt, sondern dass in der Kette immer ein Zähler runtergezählt wird und wenn der Zähler bei 0 ist, dann kehrt er zurück. Und dieses immer den Zähler noch runterzählen und gucken, ob 0, das dauert natürlich einen Augenblick. Und gerade bei extrem kurzen Schleifen ist dieses Runterzählen und gucken, dass ich bei 0 angekommen bin, schon nicht unerheblicher Overhead. Das ist der Hauptgrund, warum da QEMU an der Stelle schneller ist. Mit dem, wie ich euch gesagt habe, Nachteil, dass halt während die CPU läuft, nichts anderes mehr simuliert werden kann. Ja, das war uns in diesem Falle wichtiger, ne? Gerade zum Falle von, was weiß ich, Fehlersimulationen. Ja, ein Fehler kann jederzeit auftreten, nicht nur dann, wenn gerade ein Interrupt auftritt. Zum Beispiel. Jo, okay, zeige ich euch das auch nochmal schnell. Wo haben wir es? Jo, das ist jetzt, und da steht jetzt sozusagen. Da ist was ganz Grundlegendes schief gegangen. Was war das? Hab's ja gestern noch ausprobiert. Genau. Nein.
Was fehlt denn da oben an der Fehlermeldung?
Ja, das ist ein
Ausgabe,
sieht
doch ganz anders aus als beim letzten Mal.
Also arbeite ich jetzt schon seit wie vielen Jahren in Formmaschine? Ich kenne schon viele Fehlermeldungen, aber die kenne ich noch nicht. Okay, das hätte mit dem Timing hingehauen, wenn das jetzt funktioniert hätte.
Bei QEMU fällt ja auch auf, dass das Interrupt Handling relativ weit von echter Hardware weg ist in der Simulation, wenn man es tatsächlich benutzt. Wenn man die eigene Betriebssysteme auf einem QEMU testet, ist es völlig egal, wie schlecht der eigene Interrupt-Händler synchronisiert ist. Interrupts werden alle hintereinander ausgefeuert, unterbrechen sich nie gegenseitig.
Ich schau mal nach, was das Problem ist. Sorry, keine Ahnung. Ich werde es euch nächste Woche nachliefern. Jetzt ist die Zeit eh um. Ich danke euch wieder fürs Mitmachen, fürs Dagewesen sein. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Schönes Wochenende.